Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der frühere Bundesverteidigungsminister und ehemalige SPD-Fraktionschef Peter Struck ist tot. Er starb heute im Alter von 69 Jahren in einem Berliner Krankenhaus an den Folgen eines schweren Herzinfarktes. Struck galt viele Jahre lang als einer der wichtigsten Strippenzieher in der deutschen Politik. Bundeskanzlerin Merkel würdigte ihn als bedeutenden Parlamentarier und großen Sozialdemokraten.
So sah man ihn oft im Berliner Regierungsviertel. Peter Struck war ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Und auch in der Politik war seine Maxime hart, aber herzlich.
Mir sind die Politikerinnen und Politiker manche heute jedenfalls zu glatt. Ich meine, jeder muss eine Persönlichkeit sein. Da kann man auch mal schroff sein, da kann man auch raubeinig auftreten.
Das, was ihn am meisten ausgezeichnet hat, ist vielleicht, dass er als Politiker so große Sympathie bei den Menschen genossen hat. Vielleicht gerade wegen seiner Knorrigkeit. Die Leute mochten ihn wegen seiner Gradlinigkeit.
Peter Struck studierte Jura, kam 1980 zum ersten Mal in den Bundestag, arbeitete sich zum Fraktionsgeschäftsführer hoch und wurde nach dem SPD-Wahlsieg 1998 zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. 4 Jahre lang organisierte er die parlamentarischen Mehrheiten für Kanzler Schröder, bis er 2002 zum Verteidigungsminister ernannt wurde. Die Sicherheit der Bundesrepublik wird auch am Hindukusch verteidigt, so Strucks legendärer Ausspruch, mit dem er die Entsendung von Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan begründete.
Er war den Soldaten einfach nicht nur Vorgesetzter, er betrachtet sich als ihren Freund. Und ich glaube, das ist ihm erwidert worden.
2005 kehrte Struck an die Fraktionsspitze zurück und wurde zur wichtigen Schaltstelle für die Große Koalition.
Er war ein ausgewiesener Demokrat und wir sind in der Zeit der Großen Koalition Freunde, echte, richtige Freunde geworden.
2009 schied Struck aus dem Bundestag aus. Erst vorgestern war er als Vorsitzender der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung wiedergewählt worden.
Zum Tod von Peter Struck finden Sie auch auf tagesschau.de einen Nachruf und einen ausführlichen Rückblick in Bildern. Die Bundesregierung will die Energiewende kurz vor Jahresende voranbringen. Das Kabinett beschloss heute den beschleunigten Bau 3 Stromautobahnen mit einer Länge von 2800 Kilometern und ein Zusatzprogramm zur Gebäudesanierung. Zugleich bescheinigte sich die Regierung in einem Zwischenbericht Fortschritte auf dem Weg zu einer Energieversorgung ohne Atomkraft.
Sie sind nicht immer auf einer Linie, doch heute betonen sie die Gemeinsamkeiten. Umwelt- und Wirtschaftsminister wollen den Erfolg der Energiewende und sehen sich trotz vieler Probleme auf einem guten Weg.
Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien war richtig. Sie ist richtig und sie bleibt richtig. Nicht nur im Interesse der Umwelt, sondern auch im Interesse von langfristig bezahlbaren Energiepreisen.
Obwohl wir 8 Kernkraftwerke vom Netz genommen haben, ist die Versorgungssicherheit nicht gefährdet.
Eine unabhängige Expertenkommission hat den Regierungsbericht geprüft. Als Schulnote bekäme er nur eine 3+, sagt der Vorsitzende. Beispiel Energiesparen. Hier müsse die Regierung mehr Tempo machen. Vor allem bei Verkehr und Wohnungsbau hinke sie den selbstgesetzten Einsparzielen hinterher.
Es hat sich einiges getan in den letzten Jahren, aber wir sind nicht auf dem Pfad, dass wir sicher sagen können, wir erreichen die Energieeffizienzziele bis 2020 oder auch bis 2050.
Die Opposition bemängelt eine fehlende Koordinierung des Megaprojekts. Sie sieht die Zuständigkeiten auf zu viele Köpfe verteilt.
3 Minister, 3 Parteien und alle 3 können nicht miteinander. Der Ramsauer von der CSU zieht sowieso sein Ding durch im Verkehrsministerium. Altmaier ist bemüht an bestimmten Stellen, darf aber auch gar nicht so viel, wie er will. Und Rösler ist vor allem mit dem Überlebenskampf der FDP beschäftigt.
In einem waren sich die Minister heute aber einig. Der Zwischenbericht dokumentiert nur den Anfang der Energiewende. Die Umsetzung kann Jahrzehnte dauern.
Das Gebäudesanierungsprogramm der Regierung sieht Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen an Gebäuden vor. Dafür soll das bereits bestehende Sanierungsprogramm der staatlichen Förderbank KfW aufgestockt werden.
Allein 40% der Energie werden genutzt, um Häuser und Wohnungen zu beheizen. Deshalb versuchen viele Hausbesitzer über Baumaßnahmen den Energieverbrauch und damit ihre Heizkosten zu senken. Der Bund hat nun die Förderung für die energetische Gebäudesanierung erhöht. 300 Millionen Euro stehen pro Jahr zusätzlich zur Verfügung.
Wir erwarten uns davon eine deutliche Steigerung der Sanierungstätigkeit an Gebäuden, an Wohnungen.
Für eine neue Heizung oder ein neues Dach kann es einen Zuschuss von 10% der Investitionssumme bis maximal 5.000 Euro geben. Wird ein Energieeffizienzhaus gebaut, ist eine Förderung von maximal 18.750 Euro möglich. Das Geld kommt von der KfW-Bank. Der Verband Wohneigentum begrüßt die neuen Fördermöglichkeiten.
Die meisten finanzieren ihre Sanierung oder ihre Häuser durch Eigenmittel, nehmen also selten Kredite auf, ungern Kredite auf. Und deswegen ist ein Zuschussprogramm sehr gut, besser als ein verbilligtes Kreditprogramm.
Den Bundesländern reicht aber dieses Programm der Regierung nicht aus, um den klimafeindlichen CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren.
Sie bringt jetzt 300 Millionen pro Jahr und das über mehrere Jahre dann hinweg. Und das ist ein Bruchteil dessen, was eigentlich notwendig wäre.
Die Länder wollen, dass Hausbesitzer Baumaßnahmen zur Senkung der Energiekosten steuerlich absetzen können. Aus ihrer Sicht wäre das ein größerer Anreiz, neue Heizungen einzubauen, sowie Dächer und Fassaden besser zu dämmen.
Gegen den früheren Porsche-Chef Wiedeking ist Anklage wegen Aktienkursmanipulationen erhoben worden. Dabei geht es um seinen Plan von 2008, die Mehrheit an VW zu übernehmen. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wirft Wiedeking vor, er habe die Anleger über seine Absichten getäuscht. Mit angeklagt ist der damalige Porsche-Finanzvorstand Hertha. Ob das Landgericht die Anklage zulässt, steht noch nicht fest.
Es war ein verwegener Plan, den Wendelin Wiedeking verfolgte. Damals noch Porsche-Chef, wollte er den viel größeren VW-Konzern übernehmen. Doch dieser Plan misslang. Wiedeking verlor seinen Job und nun könnten er und sein Finanzchef Holger Hertha gemeinsam vor Gericht kommen. Der Vorwurf, die Manager sollen zunächst verschwiegen haben, dass sie tatsächlich vorhatten, 75% der VW-Aktien zu übernehmen.
Den beiden Angeschuldigten wird vorgeworfen, in mindestens 5 öffentlichen Erklärungen eine Aufstockung auf 75% dementiert zu haben, obwohl sie diese Absicht bereits schon früher gefasst haben und dadurch durch diese Dementis auf den Börsenpreis eingewirkt haben.
Die Anklage lautet also auf Marktmanipulation. An der Börse habe das Verhalten Wiedekings dazu geführt, dass viele Anleger ihre VW-Aktien verkauften und das später bereuten. Denn als Wiedeking die Übernahmepläne bestätigte, stieg der Wert der Aktie um ein Vielfaches. Die Anwälte von Wiedeking und Hertha weisen die Vorwürfe schriftlich zurück. Sie sagen, zum einen waren die öffentlichen Erklärungen zu den Beteiligungsabsichten der Porsche SE an der Volkswagen AG inhaltlich zutreffend. Zum anderen hatten sie nachweislich nicht auf den Börsenkurs eingewirkt. Bei fehlender Kurseinwirkung kommt eine Strafbarkeit nicht in Betracht. Das Landgericht Stuttgart muss nun entscheiden, ob es tatsächlich zum Prozess gegen Wiedeking und Hertha kommt. Bei einer Verurteilung drohen den Managern Geldstrafen oder bis zu 5 Jahre Haft.
Die Schweizer Großbank UBS kommt die Verstrickung in den Libor-Skandal teuer zu stehen. Sie muss eine Geldbuße von insgesamt 1,16 Milliarden Euro zahlen. Der Libor ist ein Referenzzins, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen und Grundlage für viele Finanzmarktgeschäfte. Mitte des Jahres war bekannt geworden, dass mehrere Institute den Libor zu ihren Gunsten manipuliert hatten.
Aus Protest gegen geplante Entlassungen und Gehaltskürzungen haben in Griechenland erneut zahlreiche Staatsbedienstete gestreikt. Wie hier in der Hauptstadt Athen fuhren viele Züge nicht, auch Flüge fielen aus. Schulen, Ministerien und Behörden blieben geschlossen. Die griechische Regierung will im Rahmen ihres Sparkurses in den kommenden Jahren etwa 150.000 Stellen streichen. Die Sparpläne sind Bedingung für die internationalen Hilfsgelder.
Die EU-Kommission legt sich mit der mächtigen Tabakindustrie an. Mit schärferen Regeln will sie die Bürger vom Rauchen abhalten. Gesundheitskommissar Borg stellte heute Pläne für eine neue Tabakrichtlinie vor. Brüssel setzt unter anderem auf abschreckende Warnhinweise auf Zigarettenschachteln. Laut EU-Kommission sterben jedes Jahr etwa 700.000 Menschen in Europa an den Folgen des Rauchens.
Viel Platz für abschreckende Bilder, wenig Platz für Herstellerlogos. In manchen EU-Ländern gibt es das schon heute, zum Beispiel in Spanien. In Zukunft sollen Schockfotos überall in Europa Pflicht werden. Die Entscheidung zu rauchen fällt häufig sehr früh. Deshalb will EU-Gesundheitskommissar Tonio Borch mit seinen Plänen besonders Jüngere erreichen. Man muss informiert sein über die Gefahren für die Gesundheit durch das Rauchen. Und man darf nicht irregeführt werden. Und deshalb sollte Tabak wie Tabak aussehen und so schmecken wie Tabak. Und so sollen Zigaretten mit Aroma wie Menthol verboten werden. Nichts soll den Tabakgeschmack abmildern. Der Tabakindustrie geht das alles zu weit. Sie kündigt Klagen an. Die EU-Kommission habe sich weit vom Verbraucherschutz entfernt, heißt es zum Beispiel bei Reemtsma.
Was die EU-Kommission plant, ist die Gesundheitsdiktatur der EU-Beamten. Geltendes Markenrecht, freier Wettbewerb, all das wird mit Füßen getreten. Ein Dammbruch, der, ich glaube, auch für anderen Konsumgütern nicht Halt machen wird.
Gesundheitsdiktatur? Die EU-Kommission hält dagegen. Rauchen verursache hohe Gesundheitskosten, 25 Milliarden Euro jährlich.
Kurzfristig kommen die Schockbilder nicht, wohl erst in 2-3 Jahren. Dann wird sich zeigen, ob das Ganze funktioniert. Die EU-Kommission gibt sich hier durchaus bescheiden. Innerhalb von 5 Jahren, so schätzt sie, könnte die Zahl der Raucher um 2% sinken.
In der Diskussion über das Waffenrecht in den USA verstärkt Präsident Obama den Druck. Er kündigte heute die Einsetzung einer Arbeitsgruppe unter Leitung seines Vize Biden an. Sie soll bis Ende Januar konkrete Vorschläge unterbreiten, wie Waffengewalt eingedämmt werden kann. Die Waffenlobby signalisierte Gesprächsbereitschaft. Nach dem Amoklauf von Newtown mit 28 Toten hatte Obama Konsequenzen versprochen.
Amerikas Umgang mit Waffen hat er zur Chefsache erklärt. Seit seinem Besuch bei Angehörigen der Opfer des Amoklaufes in Newtown drängt US-Präsident Obama auf Konsequenzen. Es gibt kein Gesetz, das jedwede sinnlose Gewalt in unserer Gesellschaft verhindern könnte. Aber es darf doch nicht schwieriger sein, psychologische Hilfe zu kriegen als eine Waffe. Deshalb habe ich Vizepräsident Biden gebeten, eine Kommission aus Experten und Politikern zu leiten, die bis Januar konkrete Vorschläge unterbreiten soll, die ich dann schnell umsetzen werde. Derweil sind halbautomatische Schnellfeuerwaffen der Renner in Amerikas Kaufhäusern und Waffengeschäften. Wegen der Diskussion über ein mögliches Verbot decken sich viele Bürger noch rasch ein mit halbautomatischen Gewehren und Munition. Gleichzeitig sinken an der New Yorker Börse die Kurse einiger Waffenhersteller. Smith & Wesson verlor binnen 5 Tagen 15%. Offenbar haben einige Anleger nach dem Amoklauf moralische Skrupel, von Waffenaktien zu profitieren.
Der US-Präsident will mit der heute eingesetzten Kommission den lautstarken Streit um Amerikas Waffengesetze beruhigen. Nach Weihnachten und im neuen Jahr soll dann in weniger aufgeheizter Atmosphäre geklärt werden, was die Ursachen der Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft sind.
Eine neue Gedenkstätte in Berlin soll an die Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Italien im Zweiten Weltkrieg erinnern, etwa an das SS-Massaker in Mazzabotto bei Bologna. Das hat eine gemeinsame Kommission beider Staaten empfohlen. Italiens faschistische Regierung war bis 1943 mit Nazi-Deutschland verbündet, dann schloss sie einen Waffenstillstand mit den Alliierten. Daraufhin nahm Deutschland 600.000 italienische Soldaten gefangen und setzte viele als Zwangsarbeiter ein.
Mazzabotto bei Bologna. 770 Menschen ermordete die Waffen-SS hier 1944, darunter 213 Kinder. Das schlimmste Verbrechen deutscher Soldaten auf italienischem Boden. Jeder Italiener kennt Mazzabotto, doch wie viele Deutsche? Eine gemeinsame Erinnerungskultur gründen, eine der Aufgaben der deutsch-italienischen Historikerkommission. In ihrem Bericht widerlegt sie so manches Vorurteil.
Es gibt eben nicht nur Täter und Opfer, sondern es gibt manches dazwischen. Es gibt Kollaboration. Es gibt auch sozusagen Freundschaft über die Konfrontation hinaus.
Trotz all der Verbrechen habe er nie alle Deutschen für Faschisten gehalten, meint der Bürgermeister von Mazzabotto. Der Bericht bestätige dies. Jetzt gehe es darum, beispielsweise durch Schüleraustausch die Erziehung zum Frieden auszubauen. Außenminister Westerwelle begrüßt den Vorschlag der Kommission, eine Gedenkstätte in Berlin zu schaffen, um an das Schicksal der mehr als 600.000 italienischen Soldaten zu erinnern, die nach Deutschland deportiert wurden.
Ich glaube, dass eine solche Erinnerungskultur an einem eigenen Erinnerungsort angemessen wäre gegenüber den Opfern, aber auch als Auftrag der Lektionen und der Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen, gegenüber der jungen Generation.
Die europäische Einigung, so Minister und Historiker, bietet die einmalige Chance, aus dem einstigen Kontinent des Krieges einen Kontinent des Friedens zu machen.
Die Lottozahlen 25, 27, 32, 36, 40, 43, Zusatzzahl 45, Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 07, 94, 079. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 5, 7, 5, 6, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Eine Riesenlast fällt hier von den Schultern. Viktoria Rebensburg schafft den ersten Sieg in dieser Saison. Beim Riesenslalom im schwedischen Aare gelingt der 23-jährigen Olympiasiegerin vom Tegernsee eine berauschende Leistung, trotz einer nicht fehlerfreien Fahrt. Zweite wird die Österreicherin Anna Fenninger, dritte die Gesamtweltcup-führende Tina Maser aus Slowenien. Sie hatte bislang alle vier Riesenslalomläufe gewonnen. Die Doppel-Olympiasiegerin Maria Hüffel-Riesch gelingt ein guter sechster Platz hier in Schweden. Für Team Deutschland kann nach diesem Sieg Weihnachten kommen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. Dezember.
Ein atlantischer Tiefausläufer lenkt morgen Regen und Schnee heran. Dahinter folgt milde Meeresluft. Das Russlandhoch hält mit Kaltluft dagegen, die ab Freitag in den Nordosten Deutschlands fließt. Auf der milden Seite fällt dann Regen, auf der kalten Schnee. Heute Nacht ist es meist trocken, vor allem in der Südwesthälfte zeigen sich hier und da die Sterne. Der Tag beginnt teils mit Wolken, teils mit Sonne, im Nordosten oft dichte Wolken. Ab dem Nachmittag breitet sich von Südwesten Regen aus, besonders im Bergland ist gefrierender Regen oder Schnee dabei, Vorsicht Glätte. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Nordwesthälfte auch frisch, an der Nordsee stark mit stürmischen Böen. Am Alpenrand heute Nacht örtlich strenger Frost, im Emsland bis plus 3 Grad. Im Nordosten morgen zum Teil um den Gefrierpunkt, am Niederrhein bis plus 6 Grad. Auch in den folgenden Tagen gibt es südwestlich einer ausgeprägten Luftmassengrenze viele Wolken und teilweise kräftige Regenfälle. Richtung Nordosten frostig kalt bei Sonne und Wolken, die gebietsweise Schnee oder gefrierenden Regen bringen.
Karin Mioska und die Tagesthemen melden sich wieder gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.